Ja, begrüße Sie ebenfalls recht herzlich, bevor wir hier die Diskussion ins Publikum geben und ich mich irgendwie so organisieren muss, dass ich auch sehe, wer die Hand hebt, möchte ich doch ein oder zwei Fragen an die Referenten richten, weil mich eigentlich eines erstaunt. Wenn Demokratie insgesamt doch so leistungsfähig ist und eine Reihe von positiver aufweist, weswegen gibt es dann einfach das empirische Faktum von Demokratiemüdigkeit, also sinkenden Wahlbeteiligungen. Sie stellen beide fest, dass es einen Demokratiediskurs gibt, der Demokratie in Zweifel zieht, aus verschiedenen Gründen. Also wenn es insgesamt ein System ist, das ja doch leistet, was es leisten soll, nämlich also Beteiligung, normative Gleichheit, Teilhabe, warum dann diese gegenläufigen Effekte? Das ist die erste Frage. Ich komme dann noch auf eine zweite, nämlich ob es wirklich stimmt, dass Demokratie und Wohlstand problemlos zu entkoppeln wären. Aber das ist mal die erste. Also warum haben wir empirisch das Faktum von einer abnehmenden Bereitschaft, zumindest ausweislich der Wahl, des Wahlverhaltens, vielleicht gibt es andere Formen der Beteiligung, die das wiederum kompensieren, aber wir haben das Faktum also abnehmender Beteiligung an den gegebenen demokratischen Prozessen.
Ja, die abnehmende Beteiligung ist immer noch eine Frage, ob sie schon wirklich für Demokratiemüdigkeit spricht. Ich bin vor über 30 Jahren in die Schweiz gekommen und damals war schon die Debatte, dass bei den Referenden, den Initiativen die Zustimmung, die Beteiligung des Volkes abgenommen hat. Schon früher 70, dann auf 60, dann 50% und 40%. Trotzdem würde kein Schweizer noch, wie als beobachtete Schweizer sagen, dass irgendwie ein Zweifel am demokratischen System dort existieren würde.
Sondern es ist einfach die Freiheit, nicht teilzunehmen.
Ja, und es kann da wirklich sehr viele verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass bei dieser Frage man eigentlich unentschlossen ist und warum soll man sozusagen eine Null machen, wenn man nicht mit Ja oder Nein beantwortet.
Das würde eigentlich in Ihre Richtung weisen.
Ich würde aber auch sagen, ich stimme Ihnen voll zu, wie den meisten. Ich denke aber auch, dass wir auch mal sagen müssen, dass wir dann natürlich sehr, sehr provinziell denken. Nicht? Also die Schweiz ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Das ist ein deutsch-österreichisches Problem, natürlich auch ein kontinentaleuropäisches Problem. Die amerikanische Präsidentschaftswahl hatte eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als seit langem. Wir können, die letzte indische Wahl hatte eine höhere Wahlbeteiligung als die Wahl davor. Also ich denke, wir müssen uns, glaube ich, damit, und damit kommt man fast schon zu Ihrer zweiten Frage, wir müssen uns immer sehr genau angucken, wie Demokratie in verschiedenen Ländern funktioniert und was mit ihnen sozusagen verbunden wird. In Deutschland, und das ist ein Problem, das ich sehr schmerzlich empfinde, und so habe ich Herrn Höpper auch verstanden, in Deutschland wird einfach Demokratie immer mit sozusagen einem sehr hohen allgemeinen Wohlstandsniveau verbunden. Das hängt auch mit den, sagen, mit der zentralen Epoche der 50er Jahre zusammen und dem sagen, stetigen Aufstieg. Und das ist ein kognitives Problem, das man eigentlich angehen muss, mit politischer Bildung und sonst was, klarzumachen, dass man auch unter härteren wirtschaftlichen Bedingungen und auch unter Bedingungen härterer Ungleichheit eine demokratische Ordnung eines, die funktioniert. Die Amerikaner haben damit, das klingt vielleicht etwas zynisch mit Blick auf bestimmte Formen auch von Armut, aber die Amerikaner haben damit kein Problem und die Inder auch nicht. Und ich glaube, dass sie in gewisser Weise weiter sind.
Ich würde gerne noch das zweite Phänomen oder Argument bringen, das, was ich die hedonische Diskutierung genannt habe, dass die Dinge, die uns selbstverständlich geworden sind, uns nicht mehr so viel wert sind.
Ja.
Und insofern haben wir trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise nicht wirklich eine abnehmende Zustimmung zur Demokratie gefunden.
Ja.
Und das ist ja auch ein Beispiel wiederum ein klein wenig gegen die sonst immer mit sich selbst unzufriedenen Deutschen und die nörgelnden Deutschen. An der Stelle haben Sie das nicht gesehen. Da haben Sie auch de facto ein gut Stück Demokratie und Wohlstand voneinander abgekoppelt. Sie waren bereit und Sie wissen, dass es wird wohl nicht mehr so weitergehen, diese Zuwachsrate an Wirtschaft. Aber Sie wollen es unter Bedingung erstmal der formalen Demokratie. Sie wollen es dann aber auch in einer gewissen Art von Gerechtigkeit, nämlich dass es nicht eine bestimmte Schicht, Primärschicht trifft und die anderen Schichten nicht. Und Sie würden dann erwarten, dass die Politiker trotzdem, wir müssen eventuell noch über die Debatte mit den Parteipolitik reden, dass sie in so elementaren Dingen dann auch ein bisschen mal über Parteigrenzen springen können und sagen, hier können wir uns gemeinsam einigen. Und bei aller jetzt Feinkritik auf unsere Regierungen, so ganz schlecht haben sie es ja damals nicht mal gemacht in der Wirtschaftsfinanzkrise.
Hm, würde ich auch so sehen. Würde ich zustimmen.
Also da kann man geteilter Meinung sein, vor allem wenn man sieht, was jetzt also an fehlenden Regelungen des Bankwesens.
Ja, ich meine, das ist die zweite, dritte Schritt noch.
Ja, also da warten wir vielleicht,
ja,
das vierte gemacht ist und wir das Gesamtergebnis beurteilen können.
Jetzt, ja, ja.
Aber das ist eine andere, die Frage, die mich bei Ihnen beiden noch interessiert. Sie haben beide darauf hingewiesen, dass Demokratie und Wohlstand also sozusagen nicht ursächlich in der Form miteinander verbunden sind, dass Demokratie da ist, um Wohlstand zu erzeugen, sondern dass demokratische Beteiligung auch ohne Wohlstand möglich ist. Das ist in der Tat richtig. Es gibt sehr lebendige demokratische Gesellschaften, die nicht reich sind. Beispielsweise Botswana im südlichen Afrika. Also wir können hohe demokratische Beteiligung ohne Wohlstand, ohne großen Wohlstand haben, allerdings wahrscheinlich nicht mit sehr großen Wohlstandsungleichgewichten. Aber ich habe trotzdem hier...
Trotzdem einen kleinen Einwurf. Ja. Wir haben also, weil Herr Möller zu Recht sagte, wir müssen auf die verschiedenen Demokratien schauen. Die Wohlstandsdifferenz in Großbritannien, auch im Sinne von sozialen Schichten und dann in den USA, sind sehr viel höher. Gleichwohl haben die Amerikaner diesen American Dream. Sie glauben immer noch, dass Tellerwäscher von dem Rockefeller werden. Also es gibt da auch Unterschiede.
Aber was unabhängig vom Wohlstand eine Ressource ist, die ungleich verteilt werden kann, ist das, was man so in schönem Soziologendeutsch als Performativität bezeichnet. Also als die Fähigkeit von sozialen Gruppen öffentlich aufzutreten, ihre Interessen kundzumachen und auch durchzusetzen. Also wenn ich hier in das Publikum sehe und uns hier am Tisch mit hereinnehme, dann ist das hier eine soziale Gruppe mit großer Performativität, also mit großer öffentlicher Leistungskraft und Auftrittskraft. Und es gibt offensichtlich eine ganze Reihe anderer sozialer Gruppen, und da hängt es halt doch wieder ein bisschen mit Einkommen auch zusammen, aber in erster Linie wohl auch mit Bildung, die eben diese Auftrittskraft nicht haben. Und das ist eine ungleich verteilte Ressource an sozialem und kulturellem Kapital. Und ist da nicht die Frage...
Aber zunächst haben Sie das Land verschoben. Es geht nicht um den Wohlstand.
Es geht um Bildung. Es geht um Bildung und die Fähigkeit, sich öffentlich bemerkbar zu machen.
Und das ist und Interesse, man darf nicht ganz vergessen, zur Demokratie gehört dann auch nicht nur die Fähigkeit, sondern das Interesse zu sagen, eigentlich interessiere ich mich für Kunst, für Fußball und anders mehr. Das dürfen wir dann eben auch den Leuten nicht abstreiten.
Aber dass diese Interesse auch wieder mit Bildung zusammenhängt, würden Sie nicht bestreiten.
Nein, ich finde es auch nicht klar. Ich meine, es ist ja auch unbestritten, dass wir sagen, Bildungsarbeiten, dass wir Bildung sagen, als solche eine andere als Ressource bewerten würden, als sagen Kapitalwohlstand. Nicht? Also wir würden natürlich immer sagen, das ist wahrscheinlich auch mal eine Schieflage in der Diskussion in Deutschland zu sein. Und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber wir bewerten immer Exklusion und Ungleichheit gleich. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Ja. Ungleichheit ist kein demokratietheoretisches Problem. Wohlstandsungleichheit. Exklusion ist ein Problem. Mhm. Wenn die Leute sonst nicht mehr reinkommen in den Kommunikationsprozess, dann muss der Staat auch was tun. Der Staat muss aber nicht sagen, wir tolerieren, ja, aber noch nicht mal sagen, es gibt ein Problem bei 10-mal Spann oder so. Ich denke, das ist eigentlich gar kein Problem, solange dann die niedrigste Gehaltsquote noch immer sagen, die Möglichkeit hat, auf einer öffentlichen Schule oder auch sagen schon vorschulisch gefördert, aber jedenfalls reinzukommen in diese Form von Diskurs.
Um das Exklusionsthema aufzugreifen, also dass man sich selber ausschließt oder ausgeschlossen wird, man darf nicht vergessen, in diesen Prozessen geht es nicht nur um das Angebot, sondern auch die Bereitschaft, es anzunehmen. Und ich meine, da wir in Staaten leben, in der Schweiz gibt es halt 3 Hauptsprachen, bei uns eben eine Hauptsprache, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen unter vorhersehbaren Verfahren sich von der Fähigkeit, die vorherrschende Schulamts- und Zeitungssprache zu lernen, ausschließen, dann wird das schwierig. Wie können Sie es verbieten, dass die dann ihr gesamtes Radio, Fernsehen, Medienkonsum nur von einer nicht-deutschen Sprache übernehmen? Wie können Sie denen verbieten, dass sie statt dem durchschnittlich vielleicht 1 Stunde, dann 4 Stunden vom Fernsehapparat ersetzen? Obwohl wir wissen, wenn in dem Alter von, ich weiß nicht ab wann, bis, sagen wir 15, 17, das Sprachniveau sich wesentlich entwickelt, die Leute sich selber etwas exkludiert haben. Das ist ein Zusatzproblem. Es gibt die Exklusion, dass wir auf unserer Seite vielleicht zu wenig anbieten und gleichwohl auf die entgegenkommende Bereitschaft der anderen Gruppe angewiesen sind.
Und Sie würden nicht glauben, dass es ein Problem der Exklusion gibt, dass sozusagen die Sozialstruktur der Gesellschaft eingebaut ist.
Doch. Ich würde sagen, ich würde sagen, es geht beide Faktoren.
Also sozusagen von einem Community-Verhalten, das möglicherweise abschließend wirkt. Also wenn die Leute sagen, mich interessiert die Sprache des Zuwanderungslands nicht, ich spreche also meine eigene, legt das kulturelle Gepäck einfach nicht ab, das ich mitgebracht habe. Ja, das kann also zu solchen Grenzziehungen führen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich also in der Sozialstruktur eingebaut Umstände, die den Leuten Beteiligung äußerst erschweren. Also es ist doch offensichtlich so, dass also Menschen, die das nicht gewohnt sind, sich zu artikulieren, zu sprechen, schwierigeren Zugang zu Medien haben als Sie beide.
Ja, natürlich, das ist ja auch nicht, das ist ja nicht die Frage. Also,
wie lösen Sie diese Ungleichheit?
Also ich denke, wir haben natürlich in vielen Dingen weitgehend versagt. Ne? Ich glaube, das ist relativ klar, dass wir sagen, dass die Bedeutung des Schulsystems für auch Integration von Migranten, auch von unwilligen Migranten, natürlich überhaupt nicht erkannt haben. Das ist ja nicht die Frage. Und auch und dass wir das auch nur sehr, sehr zäh umsteuern, ist zu bedauern. Also ich denke, da kann man schon was machen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man auch da sehr vorsichtig sein muss mit der also auch da gibt es einen Grenznutzen, der umschlagen kann in etwas, was dann undemokratisch wird. Ich denke, das ist auch ein bisschen ein anderes Problem mit der Freiwilligkeit. Also in dem Augenblick, wo die Leute sozusagen zur Diskursteilnahme sagen, sehr mehr als sagen, genötigt werden, in dem Augenblick kippt das System natürlich irgendwie auch in einen Paternalismus, der auch ein Problem darstellt.
Also dürfte man an dieser Stelle jetzt vielleicht unfairerweise ein Argument oder die Frage aufwerfen Ihrer Skepsis gegen die Kategorie, ich habe übrigens nicht von Zukunftsgerechtigkeit, sondern von Zukunftsfähigkeit gesprochen. Das war vorhersehbar. Als wir 85, 86 in Berlin waren, waren unsere Kinder in der 2., 4., 6. Volksschulklasse und haben das direkt erlebt. Man durfte sozusagen darüber nicht diskutieren, dass die Schwester eines Bruders, der eben nicht gymnasialfähig ist, dann selber auch nicht ins Gymnasium gehen durfte. Und bestimmte Parteien haben das sich gewissermaßen verboten. Die hatten eine Quote für die Beteiligung der Frauen in den politischen Ämtern. Aber sagten diese dann nicht deutschen Gruppen, haben das Recht, in ihrer Gruppe anders zu bleiben. Das finde ich ein Versagen. Und jetzt meine ich eben doch, das war damals vorhersehbar, dass eine Debatte 20 Jahre zu spät angefangen wird. Es war vorhersehbar, dass diese Personen in zweiter, dritter Generation in Deutschland bleiben und dann einfach dieselben Chancen bekommen müssen. Das heißt zunächst mal dasselbe oder annähernd dasselbe Sprachniveau bekommen. Ja.
Also das würde ich nicht bestreiten. Abgesehen davon, dass die Parteien die Quote hatten, nicht die waren, die in Berlin regiert haben. Zu der Zeit haben Sie völlig recht.
Ja, und dann ging es los, mal im Hintergrund, sobald unter Journalisten dann die Üs größer wurden. Also man hat gewartet, bis die Türken selber das Thema aufwarfen. Es traute sich keiner von deutscher Seite, das zu diskutieren.
Ich meine, man kann mal ein, wir wollen hier nicht...
Problem der deutschen Spezialbefindlichkeit.
Ja, ich meine, wir wollen sich politisieren. Wobei sie in der Schweiz auch nicht sehr viel anders waren. Man darf eben sehen, dass auch die Musterländer der Demokratie in vielen Dingen auch ganz gewöhnliche Demokratie
ist. Okay, das ist schon einmal Stoff für Diskussion hier. Da war eine Wortmeldung. Ich habe gleich eine Wortmeldung. Bitte. Und sprechen Sie bitte laut.
Haben Sie mich gesehen?
Die Demokratiemüdigkeit darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen so erwartet haben, dass Schwarz-Blau in Österreich dasselbe macht wie Rot-Grün in Deutschland und dass sehr viele nicht mehr vertreten fühlen und deshalb nicht reden gehen, weil sie zu dumm oder zu wenig gebildet oder zu wenig motiviert sind und zu große Fußballfans und sich sonst für gar nichts interessieren, sondern dass sie schlicht und ergreifend sich nicht vertreten fühlen. Und wäre es nicht eine Lösung für die Demokratie oder eine Erweiterung der Demokratie, dass diese letzte Gruppe der Nichtwähler, die nicht gehört wird, in der Gesellschaft, genauso wie es vorerst die Nichtbesitzenden waren, die nicht gehört wurden, die scheinbar zu dumm waren zu wählen, dann waren es die Frauen, die zu dumm waren zu wählen, jetzt sind es die Nichtwähler, die zu dumm sind, um zu wählen und gehört zu werden. Wie wäre es, wenn wir diese Nichtwähler auch in den Wahlen mitzählen würden.
Ja, und dann die Parlamentssitze sozusagen freilassen würden, was die Parteienfinanzierung für die anderen entsprechend reduzieren würde.
Ist das ein... Aber die Verteilung der Parlamentssitze wird sich nicht ändern.
Doch.
Würden ein paar Plätze leer bleiben. Aber...
Ja, und es würde die Parteienfinanzierung reduzieren.
Das wäre eine andere. Oder würden die wahrscheinlich wieder die Quote erhöhen für Pro-Kopf-Ich.
Na, ich glaube... Ich glaube, das ist ein anderes, also das Problem, was Sie formulieren, ist ja vielleicht auch, also ich glaube, was Ihr Ausgangsproblem war ja eigentlich jetzt der Mangel an Unterscheidbarkeit in gewisser Weise auch, nicht der Parteien.
Nein, die erste Frage war, muss oder? Eine regierende Partei alle anderen repräsentieren oder eine regierende Koalition?
Ja.
Das war Ihre Ausgangsfrage.
Ja, aber das ist ja eigentlich dasselbe wie die fehlende Unterscheidbarkeit, oder? Sondern sagt, also alle machen eigentlich dasselbe. Ja. Also ich glaube, was ein gewisses Problem, was wir erkennen können, ist, dass wir eine gewisse Form von Unterideologisierung der Parteien mittlerweile eher haben. Also wir waren lange Zeit, ich meine, so die Geschichte der SPD ist ja erstmal eine der Entideologisierung zum Beispiel in der Bundesrepublik. Und das war ja auch eine Fortschrittsgeschichte bis zu einem gewissen Grade. Und dasselbe sehen wir dann so mit der Sozialdemokratisierung der CDU jetzt auch eine Entideologisierung. Und das hat einen gewissen Charme, weil der Pragmatismus natürlich immer gut ankommt. Und alle Leute, muss man auch sagen, auch die Wählerinnen und Wähler immer pragmatisch irgendwie auch ganz gut finden. Aber jetzt sind wir an so einen Punkt gekommen, wo eigentlich nicht mehr wirklich in dem Sinn normativ politisch gearbeitet wird. Also wo die Leute nicht mehr, also noch nicht mehr nachdenken, was heißt konservativ oder was heißt eigentlich sozialistisch oder was heißt liberal. Und das zusammen, glaube ich, auch mit einer Generation, die ein bisschen konfliktscheu ist und ein bisschen auch Konsenssuche ist, führt natürlich in der Tat dazu, dass die Unterscheidbarkeit der Parteien sehr, gerade also auch in diesen beiden Ländern, sehr abgenommen hat. Also ich glaube, es ist, da wäre vielleicht dann auch mal doch mal ein Feld, weniger sagen auf dem Gebiet der engeren Demokratietheorie, sondern eher auf dem Gebiet der politischen Philosophie, in dem Sinne nochmal zu versuchen, sagen auch nochmal sagen, spezifische, durchaus auch ideologische Muster zu begründen für verschiedene Parteien, damit da sagen Unterschiede auch mal wieder herauskommen. Das ist ein großes Problem. Hat auch wirklich, glaube ich, was mit Generationen zu tun. Ich glaube, wir sind so ein bisschen
im Seiteneinstieg, diese Nichtwähler, die sich nicht repräsentiert fühlen, wie weit sind die in den Medien vertreten? Wenn eine Zeitungslandschaft breit genug ist, dass also das gesamte Spektrum von links über Mitte nach rechts, und links und rechts sind ja auch Vereinfachungen, da wieder die verschiedenen Gesichtspunkte, auch die verschiedenen Schichten repräsentieren, dann ist es mindestens ein indirekter Zwang, auch auf die Politiker darauf rückzunehmen. Und eventuell muss man sagen, ist die Medienlandschaft auch vielleicht zu klein geworden.
Ich habe auch eigentlich kein Verständnis für Nichtwähler, muss ich auch andererseits sagen. Also ich finde, das ist eine Form, man kann ja immer dazu optieren, nichts zu machen, dann macht man halt nichts. Aber dann kann man, glaube ich, auch nicht nochmal darüber jammern. Ich denke, wir sehen ja doch in Österreich, wie in der Bundesrepublik, wir sehen, dass das Parteienspektrum sich geändert hat. Ob das jetzt zum Guten ist oder nicht, kann man ja sehen, wie man will. Aber man sieht, dass es auch einmal Leute gibt, die sagen, immer noch die Gründung einer Partei für eine Option halten. Und das ist ja erst einmal, egal wie man jetzt die Partei so sieht, aber dann noch erstmal eine Form von politischer Aktivität, die vom System eigentlich auch zu Recht gewünscht wird. Und dann muss man auch sagen, das war auch mein Punkt mit der politischen Mobilität von Parteien, wissen wir, leben in einem Land, Sie leben in einem Land, ich lebe in einem Land, wo Leute, die wirklich aus kleinsten Verhältnissen kamen, die Möglichkeit haben, sagen Bundeskanzler zu werden zum Beispiel.
Oder Außenminister.
Unterschied zu den USA. Wer meinen Sie denn? Der kam rein. Also die kleinsten Verhältnisse waren wahrscheinlich wirklich von Helmut Kohl. Von Schröder. Das waren die allerkleinsten. Das war wirklich das sozusagen, glaube ich, da war Fischer noch so ein Großbourgeoisie gegen seinen Vergleich. Also, und das ist eine, und das muss man, glaube ich, schon klar machen. Und die haben halt auch nicht geklagt und gesagt, wir können nichts machen. Und haben da irgendwo gesessen in der Provinz und gesagt, naja, ist doch alles Politik. Und ich denke, das. Ich habe da wenig Verständnis für diese Einstellung. Ich glaube, das ist eine Form von Defätismus, die man sich nicht leisten kann und die auch eher nochmal ein Zeichen dafür ist, dass die Leute die Probleme noch nicht für groß genug halten. Denn wenn sie sie für richtig groß halten, dann müssen sie immer...
Hängt diese Enttäuschung, die Sie ansprechen, nicht auch damit zusammen, dass ich oder dass viele Menschen und ich auch beim Wählen glauben, sie würden ein kommendes Ergebnis wählen? Also zum Beispiel im Bereich der Sozialpolitik oder der Umweltpolitik, während in Wirklichkeit dann das, was gemacht wird, aus vielen, vielen Kompromissen besteht, aus vielen Interventionen, das Ergebnis einer Koalitionsbildung ist, die man nie voraussehen kann, es sei denn, Parteien treten gleich mit einem Koalitionsprogramm an, sodass schließlich sich eigentlich jedes Wahlversprechen notgedrungen als sozusagen in sich bezogene Lüge darstellt. Es gibt kein Wahlversprechen, das wahr ist. Das liegt also in der Natur des demokratischen Prozesses, denn ein wahres Wahlversprechen könnte ich nur dann umsetzen, wenn ich eine riesige absolute Mehrheit habe und niemanden fragen muss, ja, wie diese Umsetzung passiert.
Man kann natürlich auch sagen, der Begriff der Wahrheit ist dann hier überzogen. Man weiß, wenn ich sage, heute Morgen Abend treffe ich mich mit jemandem, sagen wir mal, ins Kino zu gehen, da weiß doch jeder, kann passieren, dass meine Frau in der Zeit krank wird, meine Kinder was wollen, dass ein Verkehrsunfall ist und so weiter. Man hat doch immer diesen Vorbehalt. Und das ist beim Wahlversprechen, wenn wir einigermaßen mündige Demokraten sind, wissen wir das ja auch. Die müssen nachher eine Koalition bilden, die müssen die verschiedenen Gesichtspunkte unter den Hut bringen. Es gibt manchmal, das ist überziehend. Wir müssen jetzt nicht jeden Politiker damit entschuldigen, weil er das Wahlversprechen nicht ernst nehmen muss. Aber wir dürfen das nicht so vorstellen, als ob man das, weiß ich, wie ein Glaubensbekenntnis umsetzen kann.
Ja, und vor allen Dingen...
Das ist auch eine Reduzierung von Erwartungen
hier. Naja, wir kennen ja, das ist ja auch, im Grunde wollen wir das doch. Wenn wir mal ehrlich sind, da sind die Österreicher auch wie die Deutschen und wie die Schweizer. Wir wollen doch im Grunde den Konsens. Wir wollen doch nicht die große Revolution. Wir wollen doch gar nicht, dass die 50,1% mal richtig aufräumen. Das würden wir doch gar nicht aushalten. Wir sind doch eigentlich immer dabei zu sagen, das müssen wir nochmal mit den Bundesländern abgleichen und vielleicht nochmal mit dem Industrieverband und den Gewerkschaften. Eigentlich ist das Bedürfnis nach der ganz großen Entscheidung doch eigentlich ziemlich verlogen.
Teilen Sie das?
Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen, und ich will Ihnen mal ein Beispiel geben, wo es die ganz großen Entscheidungen gab. In Maggie Thatcher. Das waren die großen Entscheidungen. Maggie Thatcher in England. Ja, ja. Das ist ein Mehrheitswahlrecht. da wählen sie Conservative, da kriegen sie mal eine richtige Politik. Das war eine Revolution. Oder Reagan, gewisserweise auch. Da brauchen sie erstmal ein anderes Wahlrecht.
Und große Parteien in England wie die Liberalen haben nichts zu sagen.
Wir brauchen ein Wahlrecht, mit dem sie sagen mal, und dann noch einen politischen Prozess, der dem Parlament tatsächlich sagen, ohne viele andere Veto-Player, ohne Verfassungsgericht, ohne Bundesrat und so weiter, mal so richtig die Möglichkeit gibt. Erstmal weiß ich nicht, ob sich das wirklich jemand hier wünscht. Wahrscheinlich nur, wenn er in der Mehrheit ist. Und das wäre natürlich ein bisschen komisch. Ja, den Neokorporatismus haben sie in Österreich im Grunde natürlich so lange vor den Normalen haben sie den Neo bekommen, es gab eigentlich keine Lücke dazwischen. Nicht? Und das ist in dem deutschen System natürlich nicht ganz viel anders.
Ich will noch mal zwei Beispiele bringen, warum nicht die ganz große Revolution, weil die mittlere Revolution in unseren deutschsprachigen Ländern eben auch misslungen ist. Ich finde es eines der zwei größten Fehlentscheidungen in der Kulturpolitik, das war einmal die Rechtschreibereform und zum anderen ist der Bologna-Prozess. Das sind zwei Dinge, wo die Kultusminister über die Fachleute hinweg, über die gute Rechtschreibung entscheiden, Journalisten, Schriftsteller und auch nicht Bürokraten. Und über den Bologna-Prozess, das deutsche und auch das österreichische Abitur und Matura sind in aller Welt hoch anerkannt, die Diplome waren hoch anerkannt und jetzt findet gerade nichts statt. Es ist weder eine Internationalisierung, noch ein höheres Maß an Mobilität, noch ein höheres Maß
an
Und das war vorhersehbar. Das wäre für mich auch ein Beispiel, wo man wenig doch
in die Zukunft schaut.
Und hier muss man unseren Politikern Vorwürfe machen.
Lassen Sie mich auch noch einen Satz vielleicht
sagen.
Wir haben Gesundheitsreform, das ist ein Beispiel. Alle wollen immer den großen Schlag und alle, es wird den Leuten vielleicht auch vermittelt, aber die Leute glauben auch, dann machen wir mal eine Reform und es ist Ruhe. Es wird nie Ruhe geben. Es wird immer teurer werden. Gleichzeitig haben wir in einem unendlich inkrementalen, zähen, hässlichen, kompromissbeladenen, lobbyisierten Prozess eigentlich unglaublich erfolgreich agiert in den letzten 15 Jahren. Wir haben uns von ganz unten hoch in einen soliden Mittelplatz, was die Gesundheitskosten im OECD-Vergleich angeht, geklettert. Und das ist immer langweilig. Es hört nie auf. Es wird nie gelöst sein. Und es gibt nicht die große Befreiung davon. So ist das. Und ich selbst regiert.
Bitte. Also, der Titel der Veranstaltung war und ist für mich eine Provokation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Veranstalter oder auch die Besucher ernsthaft darüber diskutieren wollen, ob man statt Demokratie lieber Monarchie, Diktatur oder Plutokratie wieder einführen wollen. Es lenkt aber auch ab, dieser Titel, von der Tatsache, dass die Demokratie gewachsen sich entwickelt hat und dass es keine fixen Regeln sind, sondern Regeln, die man ändern kann. Und dieser Umstand, dass es mittlerweile auch in Österreich nur 50% Wahlbeteiligung gibt, einfach damit abzutun, dass die eben zu faul sind, zu uninteressiert, dass man die ablehnen muss, dass man dafür kein Verständnis hat, ohne weiter darüber nachzudenken, was die Gründe sind, sondern sich schlicht und einfach auf die Seite jener stellt, die zufrieden sind mit dieser Situation, dass nämlich ein Großteil der Kritiker sich einfach nicht mehr beteiligen können am Prozess. Das finde ich also nicht sehr, finde ich also nicht sehr politisch klug. Und mein Gedanke wäre, dass man diese Nichtwähler ernst nimmt und nicht einfach unterschreibt, dass sie irgendwas nicht erkannt haben, dass sie zu faul sind, dass man halt kein Verständnis dafür haben kann, sondern dass man das zur Kenntnis nimmt, was sie sagen. Dass sie sagen, das derzeitige Angebot der Parteien gefällt mir nicht, ich bin dagegen. Und das würde bedeuten, dass man im Parlament nicht nur leere Sitze hat, sondern Nein-Stimmen hat im Prozentsatz der Nichtwähler. Und dann wäre zum Beispiel in Amerika der Bush nie Präsident geworden, weil er nie über die 50% gekommen wäre. Dann zu sagen, das gibt Chaos und das ist der Unsinn, das bedeutet eben wieder, dass man den Nichtwählern unterstellt, dass sie dumme, politische, uninteressierte Mitbürger sind. Man soll sich doch darauf einlassen. Man soll doch den Wählern die Vernunft zugestehen, die sie eben genannt haben, dass man in eigener Sache sehr wohl das Gefühl hat, was richtig und was gut ist und dass man ihnen eben diese Möglichkeit gibt, sich insofern am Prozess zu beteiligen, dass ihre Stimme als Nein-Stimme gibt.
Darf ich einmal noch kurz nachfragen? Behalten Sie das Mikrofon noch einen Moment. Wenn Sie sagen, die sollte man als Nein-Stimmen zählen, wissen Sie denn tatsächlich, welche Meinung die Nichtwähler haben? Also Sie beteiligen sich zwar nicht an der Wahl, aber wenn es dann um konkrete Sachprozesse geht, doch Mehrheiten wieder entscheiden, dann würden Sie die Stimmen der Nichtwähler als mit Nein in diesen Prozess einbringen.
Zu dem Angebot der bestehenden Parteien. So wie Sie mir auch nicht sagen können, was jetzt der einzelne ÖVP-Wähler genau im Einzelfall weiß und will und was er tun will, sondern man nimmt an, wer unterstützt einmal diese Partei und die anderen sagen halt, wir unterstützen diese Partei nicht. Das
Haben Sie noch Meinungen im Publikum zu dieser Position? Dann würde ich ganz gern das Wort Ihnen kurz geben, zu dieser Fragestellung zu nehmen. Bitte.
Ich bin nicht der Meinung, dass das so edle Charaktere sind, dass sie nicht wählen gehen, weil sie nicht wissen was, sondern sie sind zum Teil zu faul. Und ich finde es sehr beschämend, wenn in anderen Ländern Leute, die hoffen auf Demokratie, unter Lebensgefahr wählen gehen, den Mut haben, dann müssen sich alle, die Nichtwähler, sehr, sehr schämen. Sie können ja zur Wahl gehen und dann durchkreuzen. Das ist, dann sind sie zumindest gegangen und diese Stimmen kann man als Nein bezeichnen. Alle anderen würde ich genau nach dem Verhältnis, was vorher war, einteilen. Basta.
Okay, also das Konzept der aktiven Nichtwählerschaft. Was sagen Sie dazu?
Vielleicht zwei Bemerkungen so von der Seite. Einmal, sicherlich wird keiner hier eine Plutokratie oder eine Monarchie wollen. Aber wir dürfen nicht vergessen, eines der wirkungsmächtigsten Bücher der letzten ein, zwei Generationen war von Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung. Wir haben das nur gelesen, oder was? Die meisten als ein Plädoyer für Umweltschutz und haben nicht gesehen, dass dieser Herr für eine Ökodiktatur plädiert. Und wir haben ihm sozusagen Ehrendoktor nach dem anderen gegeben und niemand hat ihm das um die Ohren geschlagen, gesagt, Umweltschutz ja, aber doch nicht in Form von Diktatur. Und insofern ist es nicht ganz.
Ja, Baro auch.
Ja, insofern ist es nicht ganz aus dem Felde gegriffen, genauso wie jetzt manche eben die Bewunderung haben gegenüber China oder Singapur, gegenüber deren Wirtschaftswachstum und sagen, dann verkürzen wir eben die Planungsbescheide, die sie undemokratisch machen. Das Zweite, man kann bei den Nichtwählern natürlich auch die leeren Sitze, ich glaube, das ist so ein Stegra-Vorschlag, der nicht viel bringt. Man kann sich überlegen, ob man wie in Belgien Wahlpflichten einführt. Ich persönlich bin nicht gar unbedingt dafür, also gleich zu sagen. Aber wenn wir schon eine höhere Wahlbeteiligung erzwingen wollen, halte ich das noch für klüger, als die entweder als Leerstimmen oder als Neinstimmen zu beteiligen. Es könnte ja eher zu Verzerrung kommen, dass man dann wieder mal strategischen Gründen nicht wählt, weil man weiß, in bestimmter Weise wird die Nichtwahl gewertet und damit habe ich eventuell einen größeren Erfolg, als wenn ich zur Wahl gehen würde. Das darf man nicht vergessen.
Also ich muss auch sagen, ich will auch nicht über die Motive von Nichtwählern in der Form spekulieren, dass ich ihnen jetzt unterstellen würde, dass sie faul sind. Aber es gibt eine absolut legitime Einstellung zu sagen, mich interessiert Politik nicht. Das ist absolut in Ordnung. Aber ich glaube, es ist wirklich ausgeschlossen und auch unverantwortlich, Leute, die sich die Mühe machen, eine gewisse Form von Inhalt zu definieren und sei es noch so unvollkommen. Und Sie haben ja ein super Angebot. Ich meine, Sie haben die BZÖ und die ÖVP und die FPÖ und die SPÖ, Sie haben die KPÖ sitzt im Grazer Stadtrat und ich weiß nicht was. Also in Österreich sind noch das Spektrum noch mal ein bisschen breiter vielleicht. Die Grünen, die nie in die Regierung kommen im Bund, das finde ich ganz interessant in Österreich. Das ist vielleicht so ein bisschen, warum das nicht ist, da könnte man mal gucken, wo vielleicht das Problem liegt konkret. Aber ja, nicht, dass sie besser wären, sondern einfach nur, dass die sozusagen draußen bleibt aus der Regierungsseite. Aber sie können sozusagen all diese unvollkommenen Parteien, und sie sind unvollkommen, mein Gott, natürlich, sie können das nicht gleichsetzen mit jemandem, der einfach nichts sagt, der schweigt. Jemand, der schweigt, ist jemand, der sozusagen an einem Diskurs nicht teilnimmt. Und wenn er der Meinung ist, er hat etwas zu sagen, dann muss er sprechen. Und wenn sprechen, heißt es, eine eigene Partei gründet. Nämlich eine, die sich vielleicht wen das Links-Rechts-Schema etabliert und sagt, wir machen jetzt nachhaltige Politik oder wir machen jetzt kinderfreundliche Politik oder was auch immer vielleicht ein Anliegen ist. Das gehört dazu. Das heißt, bei einer Prämie auf Diskursverweigerung kann es in einer Ordnung, die auf Diskurs gegründet ist, einfach nicht gehen.
Hier noch einmal zu diesem Thema, bitte.
Können Sie sich nicht vorstellen, dass die Wähler eben die Erfahrung gemacht hat, dass ihre Beteiligung zu nichts führt, weil eben es ein paar Falschspieler zum Beispiel gibt bei den Politikern. Ich meine, ein Paradebeispiel ist der Berlusconi. Aber es gibt halt Falschspieler und wenn sich das mehr ausbreitet und es eine Elite wird, die wie jetzt in dieser Finanzwirtschaftselite, die halt undurchdringlich ist und die im Moment am Drücker ist, können Sie nicht vorstellen, dass das dazu führen muss, dass man sagt, na, ich wähle die nicht. Und können Sie nicht vorstellen, dass wenn das dann eingeführt ist, dass dann die Parteien überlegen müssen, warum wählen die nicht, wollen wir deren Interessen nicht doch auch berücksichtigen? Und dass es dann eben zum Beispiel auch nicht dazu führen würde, dass die Gesellschaft so auseinandergeht, arm und reich. Dass eben die Parteien dann gezwungen sind, mehr Rücksicht zu nehmen auf die Interessen auch der Nichtwähler.
Aber ich glaube, das ist erstmal auch eine Frage der normativen Horizonts. Ich meine, Sie können, in Indien können Sie das Gespräch nicht führen. Da sind die Armen wirklich ein bisschen ärmer als hier. Also das muss man, glaube ich, in der Härte auch nochmal sagen. Aus der sozialen Verteilung allein folgt gar nichts, sondern aus den normativen Erwartungen an eine Ordnung. Und da würde ich auch immer noch sagen, ich kann mir vieles vorstellen an Motiven, aber ich kann auch nur sagen, über Motive spekulieren ist nicht Teil eines Diskurses und dergleichen. Ich kann auch jemandem, der mit mir nicht redet, damit eine besondere Ehre antun, dass ich ihm irgendwas unterstelle, sondern ich muss ihm natürlich irgendwie die Zumutung aufbürden, sich zu artikulieren. Und solange man in diesem Land auch zwei Parteien gründen kann, solange ist das so. Und das ändert sich auch nicht. Also ich finde diesen Reflex sehr, sehr problematisch, vielleicht auch Demokratie gefährden. Also wirklich dramatisch, muss ich zugeben. Zu sagen, wenn die Leute die Schnauze voll haben, dann ist die Ordnung schlecht. Das ist sozusagen auch in der Weimarer Republik schon falsch gewesen. Die Ordnung war nicht schlecht. Und die Leute in den USA sind verhungert und haben Roosevelt gewählt. Und in Deutschland ist niemand verhungert, aber die Leute haben dann keine Demokraten gewählt. So, man muss sagen, eine Ordnung untergleichen verlangt von allen Partizipation. Und wenn ich der Partizipation verweigert, der wird halt überstimmt. Das ist so. Und dass das mühselig ist, ist klar, dass man da Enttäuschung erlebt. Das ist da sozusagen Betrügereien, Falschspielereien, Korruption und all das kleine, miese gibt, was es in jedem Unternehmen und in jeder Universität und überall anders auch gibt. Das ist klar, aber ich denke, was tun Sie denn sonst, wenn Sie bedroht werden von irgendwelchen Sozialzusammenhängen? Sie würden sich doch wohl eher dagegen wenden, als Sie zurückzuziehen. Jedenfalls kann man das eigentlich nur empfehlen.
Das Stichwort Berlusconi zeigt natürlich vielleicht auch, dass es ja noch eine andere Art von Gefährdung gibt, die wir hier glücklicherweise so nicht kennen. Wenn man das von einem der dortigen Kollegen hört, dass sie das Gefühl haben, angesichts dieser Medienübermacht, die der repräsentiert, und der Fähigkeit, jetzt auch Prozesse, die gegen ihn angestrengt werden, immer wieder durch parlamentarische Tricks auszuhebeln, da kann man natürlich wirklich schon etwas resignieren. Andererseits muss man dem dann auch wieder vorhalten, es gibt ja das, was man dann das linke Lager nennt. Wenn die nicht fähig sind, sich zu einigen, das muss man schon erwarten. Wenn sie ihre Situation so schlecht einschätzen oder so schlimm einschätzen, wie sie es tun, dann müssen eben dann die Fähigkeit haben, auch über kleinliche Differenzen zu springen. Da muss man den Kopf schütteln, wenn das so läuft.
Kommission, bitte.
Ja. Eine Möglichkeit, so aus dem Dilemma herauszukommen, das der Herr Fitz anspricht, wählen oder nicht wählen, wäre die Erweiterung der Demokratie, dass wir diese Formen praktizieren, experimentieren, wie die direkte Demokratie. In Deutschland gibt es ja hier gewisse Erfahrungen jetzt schon, die es in Österreich noch nicht gibt. Also diese Bürgerbegehren zum Beispiel. Und da hätte ich gerne so auch Ihre Stellungnahme dazu, was Sie zu direkter Demokratie sagen.
Oder auch zu anderen Formen. Beispielsweise Wisdom Councils, also so Bürgerräte, die zeitweilig eingesetzt werden. Colin Crouch diskutiert so etwas. Ja. Also zeitweilig übertragen an Bürgerräte, die dann also zirkulär, wo das zirkulär weitergegeben wird und so weiter. Also es gibt da eine ganze Reihe von Modellen.
Da kann ich nur sagen, seit vielen Jahren plädiere ich eigentlich dafür, viel stärker als in Deutschland üblich ist, auch wenn Sie schon darauf hinweisen, dass es dort Ansätze gibt. Wenn letztlich das Volk entscheidet, dann muss sie über die Wahlen und Abstimmung hinaus das Recht haben, auch über Sachgeschäfte zu entscheiden. Ich weiß zwar, rein demokratietheoretisch ist das ein bisschen umstritten von der Repräsentationstheorie, aber von den Politikwissenschaftlern, die dieser Meinung sind, das würde der Demokratie in gewissen Sinne widersprechen, das kann ich nicht unterstützen. Es zwingt auch die Politiker, und ich kann nur einige Beispiele nennen. Wie gesagt, ich war sehr lange in der Schweiz. Die Schweiz ist noch kein Mitglied der EU oder ist keines, wobei jetzt bei der SP-Programm wollen die das sogar machen. Das Niveau des Informiertseins war damals viel höher über die EG und den Wandel, als es in Deutschland ist. Und ich fände es ja auch das ist, kann man sagen, das ist auch ein Medienversagen, dass beim entsprechenden Jahrestag zum Ende des Weltkrieges zwar diese schönen Fotos von unseren Veteranen gezeigt worden und vor allem natürlich von britischen oder französischen Veteranen, aber dass gleichzeitig der Prozess über die europäische Verfassung lief und die Zeitungen das sozusagen in die dritte Reihe geschoben haben, das fand ich jetzt in dem Falle ein Versagen der Medien. Natürlich ist es schöner, diese Köpfe zu sehen und nicht diese schwierige Materie zu machen. Aber man hätte dann sehr viel mehr diskutieren dürfen. Und was man von den deutschen Parlamentariern befürchten muss, dass sie wiederum die Angst hatten, dass die EU gegen die Bürger zu verteidigen, weil die eventuell kritisch werden, da kann man nur zweierlei sagen. Erstens müsst ihr euch die Mühe machen, das Volk zu überzeugen, dass es sehr gut ist. Und zweitens, wenn das am Volk sogar anderer Meinung ist, dann dürft ihr nicht vergessen, ihr seid Vertreter des Volkes. und eben gerade da nicht eine abgehobene Elite, die glaube ich, sie würden es besser wissen.
Was Herr Sommer aber meint, ist also Ausdehnung demokratischer Teilhabe, beispielsweise auf die Gemeindeebene, also Abstimmungen über Budgets, das, was Gerald Häfner mit Aktion Demokratie in Bayern macht, was ja nicht zum Ende der CSU dort geführt hat, aber zu einer wesentlich höheren Beteiligung auf Gemeindeebene.
Ja, ich denke vor allem, also ich denke, meine Plebiszite sind natürlich gerade für demokratische Ordnung sehr wichtig, die das Gefühl haben, sie stecken geblieben sind, nicht? Und das ist ja, also wir haben die Schweiz nicht stecken geblieben, die Schweiz hat eine Konsensdemokratie, in der nach den Wahlen kein Regierungswechsel stattfindet. Österreich ist vielleicht ein bisschen stecken geblieben tatsächlich. Und ich denke, Ordnungen, in denen man das Gefühl hat, es passiert nichts, für die sind Plebiszite sehr wichtig. Gerade in Bayern hat das Plebiszit natürlich jahrzehntelang sozusagen den Regierungswechsel funktional ersetzt, nicht? Es gab keinen Regierungswechsel und so weiter. Aber das Plebiszit hat doch eine gewisse Form von Druck, jedenfalls dann diese CSU, dieses CSU-System gebracht, das im Grunde auch so durchaus reaktiv war darauf. Also bei ganz vielen Dingen im Detail, im Umweltrecht.
Also auch die freien Wähler.
Ja, also insofern ist nichts dagegen zu sagen. Also ich glaube, die Deutschen sind ein bisschen neurotisch wegen Weimar, das ist aber alles historisch
die Angst, dass dann wieder den Todesstrafe eingeführt
wird. Das ist alles.
Aber Sie weisen, glaube ich, mit den Freien Wählervereinigungen zu Recht auf etwas hin. Auf der kommunalen Ebene haben wir ja die Amas. Und auf der kommunalen ist es ja fast auch beschämend für die großen Parteien, wie schwach sie vertreten sind und wie stark die anderen sind. Und das fände ich eigentlich dann gut, wenn die merken, dass sie auf kommunaler Ebene nur eine begrenzte Rückendeckung haben, dass sie sich denken müssen, auch wenn wir auf der Landesebene oder der Bundesebene im Grunde mehr oder weniger da ein Monopol haben, sollten wir diese Rückbindung über die Kommunalität sehen und dann auch auf diese Weise eine große Rückbindung ans Volk schaffen.
Prima, da war eine Wortmeldung und dann Ecke Mutter.
Wie so ein Nebel.
Entschuldigen Sie ein bisschen, ich muss da immer. Ja, das. Noch eine Wortmeldung.
Das ist zu den Meinungsumfragen. Meinungsumfragen treiben sozusagen die Parteien vor sich her. So fällt es ihnen schon sehr schwer, auf längere Zeit Politik zu entwickeln. Und so werden sie voneinander immer weniger unterscheidbar. Und das scheint mir eines der Hauptprobleme zu sein, was für die wahlwerbenden Parteien, dass andere zu Hause bleiben. Das nächste wäre die Frage des Plebiszitären. Das heißt für mich, dass denn die Wähler noch mehr einer Presse, wie wir sie zum Beispiel in Österreich haben, ausgeliefert werden und dort die Meinungen vorgesetzt bekommen, die sie dann zu Entscheidungen ermutigen sollen.
Also das sind jetzt zwei Fragen.
Sie wollen noch eine Frage.
Ja, ich darf zu diesem Thema noch fragen. Also es geht jetzt um das Thema, geht um das Thema Meinungsumfragen und Rolle der Massenpresse, also sozusagen als Kampagnenpresse.
Also ich glaube, es ist nicht ein Problem der Medien. Es wird sich niemand informieren, wenn er nicht entscheiden kann. In der Schweiz informieren sich die Leute, weil sie entscheiden können. Wenn die Deutschen über den Euro abstimmen hätten dürfen, hätte die Frau Merkel das Griechenland-Problem heute nicht.
Ja, vielleicht die Bildzeitung eine höhere Auflage.
Das Griechenland-Problem nicht.
Das haben wir immer.
Ich meine, das Problem besteht immer dann, wenn über die Bürger hinweg entschieden wird. Das ist ja von mir in manchen Fragen in Ordnung, in manchen nicht in Ordnung. Dann informieren sie sich auch nicht.
Okay.
Und da kann ich Zeit haben, wie viele will.
Haben Sie noch Meinungen zu diesem Thema? Rolle von Kampagnenpresse, Massenpresse in solchen Prozessen? Also Ihr Argument war, wenn Leute nicht zur Entscheidung zugelassen werden, dann setzt erst die Rolle dieser Massenpresse ein. Okay.
Ja, ich habe bis eine andere Frage. Übrigens arbeite ich für die Grünen und bin Politiker, dass Sie das auch wissen.
Und zwar, Clubdirektor.
Wenn man fragt nach der Zukunftsfähigkeit der Demokratie, stellt für mich auch die Frage drin, nach der Qualität von demokratisch getroffenen Entscheidungen in diesem System der repräsentativen Demokratie, das wir nun einmal haben, wie immer es angereichert sein möge durch plebiszitäre Elemente. Da ist die Zukunft, die Frage, wie lang denken Politiker und Politikerinnen voraus? Eine Frage, an der man zum Beispiel messen könnte, ob Entscheidungen qualitativ nachhaltig getroffen werden. Eine andere, die mir ein bisschen zu kurz gekommen zu sein scheint, das ist die Frage, auf welcher Ebene und für welchen Raum und mit welcher räumlichen Perspektive werden Entscheidungen getroffen. Speziell die Frage nach der europäischen Demokratie. Wir werden die Fragen des Finanzsystems, des internationalen Finanzsystems, des Klimaschutzes oder des Klimawandels nicht mit kommunaler Demokratie in Feldkirch, regionaler in Vorarlberg oder Thüringen oder mit nationaler Demokratie oder den Instrumentarien nationaler Demokratie in Österreich oder Deutschland lösen. Und meine Frage ist, was sagt die Politikwissenschaft oder die Philosophie dazu, auf welcher Ebene denn Demokratie angesiedelt sein sollte, um qualitativ dem gerecht zu werden, was die Zukunft an uns an Probleme heranträgt.
Können wir diese Frage jetzt beides beantworten? Also auf der einen Seite die Frage, was spielen Meinungsumfragen für eine Rolle, was spielt die Massenpresse für eine Rolle, wenn es zu diesen plebiszitären Elementen der Demokratie kommen sollte? Und das andere dann die Frage, also wie können sich demokratische Entscheidungsprozesse auch räumlich ein Stück weit entgrenzen bei Themen, die eben überräumlich sind? Klimawandel, europäische Sozialpolitik und so weiter.
Also ich glaube auch, dass Meinungsumfragen tatsächlich ein Problem sind und Meinungsumfragen auch etwas strukturell undemokratisch durchaus an sich haben, weil sie natürlich immer in gewisser Weise auch dazu tendieren, die Leute zu unterschätzen, die wissen, dass es da erstmal nicht um eine Entscheidung geht, sondern um eine Meinungsgrundgabe. Ich bin aber da eigentlich, so wenig Mitleid ich mit den Nichtwählern habe, so wenig Mitleid habe ich eigentlich auch mit den Politikern. Ich glaube, dass es ein Problem ist, also dass ich aus Deutschland, eigentlich aus Berlin, eigentlich auch aus der Nähe kenne, dass die demokratischen Repräsentanten eine irrsinnige Angst haben vor der Öffentlichkeit und vor der Presse und da schlecht auszusehen. Die eigentlich nicht nur sagen, ihren politischen Anspruch minimiert und sie eigentlich schlechter werden lässt, als sie sein könnten, sondern eigentlich auch gar nicht auszahlt. Weil sich da so eine Art von wechselseitiger Verachtung ein negativer Zyklus nach unten entsteht. Nämlich Politiker haben Angst davor, was die Presse berichtet, sagen deswegen nur das, was sozusagen nicht schlecht klingt. Leute hören das, dass sie wissen, dass sie so immer dasselbe sagen und verachten sie darum noch mehr. Sie werden noch mehr verachtet, weil sie haben noch mehr Angst vor der Presse und so weiter. Also es gibt, glaube ich, schon so eine Art von, man könnte es auch schon sagen, Schweinezyklus im Deutschen, einer Furcht bei den Leuten klar zu sagen, hier ist ein Problem und das können wir vielleicht zum Beispiel nicht lösen. Es gibt ein Problem, das können wir nicht lösen. Interessanterweise sind ja erfolgreiche Politiker haben ja eigentlich selten Angst vor Meinungsumfragen. Nicht? Das verbindet ja auch zum Beispiel Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel, also die berühmte Ignoranz gegenüber Meinungsumfragen. Und diese Form von Dickfälligkeit ist, glaube ich, einfach auch ein Generationenproblem, das wir so haben. Mit Blick auf den Euro, möchte ich das sagen, ich glaube nicht, dass es eine Mehrheit gegen den Euro in Deutschland gab. Ich glaube nicht, dass, das sagen Meinungsumfragen. Ich glaube, wenn es einen politischen Prozess gegeben hätte, wäre das ganz ähnlich. Ich erinnere mich sehr genau an den Euro und ich erinnere mich auch daran, dass es doch ein Tag war, wo sich sehr viele Leute gefreut haben, auf der Straße. Ich weiß noch, an den Neujahrstag, und zwar nicht nur sagen die Funktionseliten, sondern auch andere. Also das sehe ich, würde ich anders vermuten. Aber richtig, Sie haben natürlich recht, in gewisser Weise gibt es einen Konnex zwischen Entscheidungsfähigkeit und der Öffentlichkeitsrelevanz. Also die Leute müssen im Grunde auch wissen, dass sie was zu entscheiden haben, um sich für Fragen zu interessieren. Deswegen ist die europäische Integration, wenn ich da mal diesen Crossover wagen darf, deswegen hat die europäische Integration natürlich irgendwie ein Problem, weil die einzigen Entscheidungen, die da dann nachvollziehbar getroffen werden, im Moment halt negative Entscheidungen waren, nicht? Also sondern die plebiszitären Entscheidungen. Ich glaube persönlich, dass es klar ist, dass wir auf Dauer bestimmte Probleme nur auf europäischer Ebene lösen können, wenn ich dann doch mal das böse Problemlösungsargument so anbringe. Einfach weil da doch sehr viele globale Politikprozesse über Regionen laufen. Man braucht im Grunde schon eine gewisse Form von Größe, um auch irgendwie ernst genommen zu werden. Und da reicht der klassische mitteleuropäische Nationalstaat ist einfach zu klein. Nicht? Das ist auch völlig egal, ob es Österreich, Deutschland oder Frankreich ist.
Ja, Müller, das ist klein. Wenn wir überregional sozusagen Politik machen, müssen wir Sprachbarrieren
überwinden. Ja, ja.
Wir müssen plötzlich
drei, vier Sprachen. Ich weiß, das kann ich nur eins dazu sagen. Ich glaube aber auch, wenn wir uns angucken, wie sich die europäische Integration entwickelt hat und was gerade im Europäischen Parlament so passiert, wie das politisiert worden ist in den letzten 10 Jahren, wie da auf einmal so entstanden ist wie eine echte Rechts-Links-Unterscheidung auf europäischer Ebene, wie das Parlament von einer alten Staatenvertretung, wo jeder Belgier für Belgien gestimmt hat und der Portugiese für Portugal, auf einmal zu einer richtigen Vertretung geworden ist, die Kommission auch sehr scharf kontrolliert, dann ist das eine beispiellos schnelle Entwicklung. Und wir können es ja nur vergleichen mit anderen Föderationen. Wir können ja nur die Vorgeschichte der USA nehmen oder Deutschland im 19. Jahrhundert oder solche Föderationen, die zusammenfinden. Und da muss man einfach sagen, was seit 82, seit der einheitlichen europäischen Aktion in Europa passiert ist, ist revolutionär schnell und ist auch immer noch sehr undemokratisch, aber doch schon unglaublich viel demokratischer als vorher.
Also ich kann da eines nur noch ergänzen. So erstens mit den Meinungsumfragen, wenn Politiker ein Standing haben, indirekt hatte man das schon angedeutet, dann nehmen sie das zur Kenntnis, berücksichtigen das, aber haben davor keine Sorge. Es gehört eine gewisse Gelassenheit und auch Couragiertheit, die sich ja sogar auszahlen würde. Insofern fehlt denn auch beides, an Gelassenheit und an Courage, an Mut. Wobei man dann wieder manchmal sagen kann, zum Beispiel die Bundeskanzlerin Merkel ist seit vielen Monaten, Jahren beinahe an der Spitze in ihren Umfragewerten und trotzdem macht sie dann das, was man ihr vorwirft. Sie ist dann nicht entscheidungsbereit genug. Sodass also das quer dazu läuft. Das ist nicht eine Frage der Meinungsumfragen, sondern aus anderen Gründen, das müssen wir jetzt nicht diagnostizieren, dann ein Defizit an politischer Handlungsfähigkeit, vielleicht zu viel, aber an politischer Durchsetzungsfähigkeit ist. Zur europäischen Demokratie, da kann man nur, muss man auch die Außenperspektive nehmen. Einigermaßen neutrale Politikwissenschaftler, Politikjournalisten und andere Leute nennen die Europäische Union die größte politische Innovation der letzten 2-3 Jahrzehnte, vielleicht sogar überhaupt der letzten 100 Jahre. Das ist eine Erfolgsgeschichte, über die man die Kleinigkeiten, über die man diskutieren muss, die dürfen aber nicht im Wege stehen, um das insgesamt als einen Erfolg zu betrachten. Bei der Einführung des Euro kann ich auch nur sagen, ich meine, wir hatten in Tübingen unseren Stabatti, der gehörte zu den großen Gegnern der Sache. Andererseits gab es diesen doch rhetorisch glänzenden Artikel von Jürgen Habermas über den D-Mark-Nationalismus, in dem er im Grunde genommen all den Leuten, die für einen D-Mark weiterführend waren, in den Rücken gefallen ist, mit relativ guten Argumenten. Und ich kann nur von meinen Kindern sagen, die freuen sich über die gemeinsame Währung. Die Schwierigkeiten, die es gibt, darf man nicht leugnen und ob das klug gewesen ist. Also vor einer relativ homogenen Wirtschaftspolitik eine gemeinsame Währung zu schaffen, ist heute nicht mehr entscheidend. Zu dem anderen, auf welchen Ebenen Demokratie stattfinden muss, da kann man nur banalerweise sagen, auf allen Ebenen. Die Entscheidung über die Tübinger Musikschule oder eine bestimmte Straßenführung oder feldlich, die muss kommunal gefällt werden. Und da finde ich es auch richtig, dass da Freie Wählervereinigungen ein hohes Wort sprechen und sich nicht von Berlin aus irgendwelche Parteivorgaben geben lassen. Andere Dinge sind auf Landesebene zu entscheiden, vor allem die Kultuspolitik, die Wissenschaftspolitik, auch ein Gutteil der Wirtschaftsförderung. In einem Land wie Baden-Württemberg, wo der Mittelstand sehr stark ist, kann man nur froh sein, dass das nicht alles von Berlin entschieden wird. Andererseits brauchen wir Rahmenbedingungen, wenn wir, und da ist nicht nur China der Gegner, in gewisser Weise auch die USA, wenn die trotz der entsprechenden völkerrechtlichen und handelsrechtlichen Regeln das zu unterlaufen versuchen, brauchen wir das Gewicht einer Europäischen Union, die dann eben wirklich dagegenhalten können. Die können Gegensanktionen machen, die dann in der Regel dazu führen, man findet wieder zu der sozusagen Rechtsstaatlichkeit zurück. Also wir können das nur auf allen Ebenen machen. Am Ende brauchen wir auch so etwas wie eine weltdemokratische Debatte. Die Sprachen spielen eine Rolle, was ich immer noch ein bisschen vermisse, dass in unseren Zeitungen, Radio- und Fernsehanstalten immer wieder mehr Vertreter aus den anderen Ländern zur Sprache kommen. Und jetzt nicht so wie wir jetzt hier sind, Österreich, Deutschland, die Schweiz verbinden sich durch dieselbe Sprache, da müssen auch Polen und Franzosen zu Wort kommen. Und umgekehrt, da sind, glaube ich, die Deutschen sogar eher noch bereit, müssen die französischen und britischen Zeitschriften bereit sein, Deutsche und Italiener zu Wort kommen zu lassen. Und dasselbe dann auch auf der Weltebene. Anders geht es nicht. Gewisse Probleme sitzt die ganze Welt in einem Boot, wo ist der Klimaschutz, aber auch unsere Bank- und Finanzkrise. Und andere Dinge sind rein kommunaler Natur.
Da war eine Wortmeldung, bitte.
Ja, also ich habe jetzt gerade einen Wahlkampf hinter mir.
Und wo bitte, wo?
In Feldkirch. Ja. Und Hubert, ich möchte dich fragen, du verteidigst ja diese Gruppe der Nichtwähler sehr und Nichtwählerinnen auch. Was muss denn ich alles dafür tun, damit diese Leute vielleicht wählen gehen? Ist es so, dass ich, wie jetzt die ÖVP in Feldkirch die letzten 3 Wochen, die Jugendlichen vom K-Shake mit meinem Auto als Stadträtin nach Hause fahren muss? Das hat nämlich gezogen. 3 Wochenenden lang. Der Bürgermeister ist von 2 Uhr nachts bis 5 Uhr Taxi gefahren.
unlauterer Wettbewerb, nicht?
Ja, die Taxifahrer haben sich noch aufgeregt.
Aber Missbrauch der Politik.
Muss ich von Haus zu Haus gehen? Muss ich am Sonntagmorgen Semmeln verteilen? Ich frage mich, wo sind denn da eigentlich meine Werte? Ich möchte gerne die 5 Jahre dazwischen arbeiten, das macht mir total Spaß. Aber mich zu vermarkten, das geht mir so auf die Nerven, obwohl ich es erst einmal jetzt so richtig nur für so offiziell gemacht habe, aber all die Jahre vorher auch schon. Ich verstehe das nicht, dass das jetzt meine Aufgabe sein soll. Diese Leute, ganz, ich halte sie nicht für dumm, aber ich weiß nicht, warum, es gibt ja 1000 Gründe, warum die nicht wählen gehen. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Leute zugehen soll, wie ich die gewinnen soll. Ich bin ein Mensch, ich möchte argumentieren, ich möchte was erklären, ich möchte handeln, aber ich mag mich nicht selber verkaufen müssen. Und das Gefühl habe ich aber in einem System, das sich schon selber Kapitalismus nennt und wo es auch inzwischen ja geklappt hat, dass es ums Kapital geht, darum, wie ich noch am billigsten nach London fliegen kann. Wie soll ich den Menschen meine Partei, meine Gedanken, mein System erklären? Könntest du mir da helfen?
Da noch eine Wortmeldung, Sie kommen schon auch noch einmal dran, keine Sorge. Bitte.
Ja, also es ist am heutigen Abend öfter sozusagen die Selbstverantwortung durchgekommen, also das Plädoyer für die Selbstverantwortung. Und mir fällt eine Geschichte ein, die mir ein bosnischer Freund erzählt hat, der seine Kindheit in Sarajevo verbracht hat während des Krieges. Und er hat gesagt, nach dem Krieg sind sozusagen Demokratieerzieher an die Schule gekommen zu ihnen, Amerikaner, die ihnen gezeigt haben, wie funktioniert Demokratie, und den Kindern gesagt, naja, Seil ziehen zum Beispiel. Seil ziehen als Metapher für Demokratie, ja, tut euch nicht schlagen und prügeln, sondern jeder, der mitmachen will, kann an diesem Seil ziehen. Er hat gemeint, sie haben schon als 10-Jährige gemerkt, dass da irgendwas faul an dieser Sache ist. Und ich denke mir jetzt in Bezug auf diese Selbstverantwortung, ja, also es war die Rede von Nichtwählern, die also jetzt, um bei dieser wunderschönen Metapher zu bleiben, bewusst nicht an diesem Seil ziehen wollen, aber es gibt auch in Österreich eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Menschen, die überhaupt nicht an diesem Seil ziehen dürften, ja, wenn ich zum Beispiel an Migranten denke, die seit Jahrzehnten hier sind, die dann also unter dem Schlagwort Parallelgesellschaft läuft es dann, ja, also quasi man sagt Selbstexklusion, sie wollen ja nicht teilnehmen, aber sie können ja nicht einmal auf betrieblicher Ebene wirklich teilnehmen. Ja. Also wenn ich mir da, also passives Wahlrecht, Betriebsratswahlrecht denke zum Beispiel. Und da komme ich zu den Jugendlichen und nicht nur zu den Migranten, sondern auch Menschen und vor allem Jugendliche, die in extrem prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Und die dann wahrscheinlich andere Sorgen haben, als jetzt mit dem Taxi heimgebracht zu werden oder was auch immer. Ja? Und die dann vielleicht nicht wählen gehen, ja? Aber das dann auf Selbstverantwortung abzuschieben. Also das wäre dann wiederum Exklusion der eh schon Exkludierten sozusagen.
Ja, das waren also, wir behalten beide Fragen im Kopf. Die eine Frage war das Thema, wie muss eine Politikerin, wie muss ein Politiker beschaffen sein, damit er oder sie, also diese Nichtwähler sozusagen aus der Reserve lockt und zur Beteiligung animiert. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Das andere ist die Frage aus einer strukturellen Ausschließung durch einfach Verweigerung von Zugang, weil es keine Wahlberechtigung gibt oder weil es eben zum Beispiel lange, lange Jahre keine Möglichkeit gegeben hat, für Migranten Betriebsrätinnen und Betriebsräte zu werden, sodass eigentlich nur Einheimische drüber bestimmt haben, wer rausgeschmissen wird im Falle einer Krise. Nicht? Also das sind soziale, strukturelle Ausschließungen, die da im Auge behalten werden. So, noch eine Wortmeldung bitte. Und ja, das kommt schon. Ich möchte das nur sammeln. Ist es Ihnen recht, wenn wir, es ist jetzt 10 Uhr, ich möchte nur mal so die Stimmung, es geht noch niemand, das ist ganz wunderbar. Ist Ihnen recht, wenn wir eine Viertelstunde machen? Passt das, ja? Okay, danke.
Zum Aspekt vom zweiten Vortrag, das ist noch etwas untergegangen, vielleicht, und auch zur Frage der Lethargie der normalen Bevölkerung an Demokratie oder gar an philosophischen, theoretischen Gedanken und Reflexionen über Demokratie, das ist die Wirtschaft. Macht Demokratie noch Spaß wirklich? wenn die Wirtschaft so stark ist. Wenn unsere Bundeskanzler, Bundespräsidenten einen Weltpreis machen, höre ich nur, wie sie gekämpft haben um Aufträge in diesem und jenem Land. Milliarden. Macht es Spaß, Demokratie zu machen, wenn die Faktizität der Geschichte zeigt, die Banken und die Wirtschaft brauchen 4 Milliarden und die werden in einer Woche entschieden und beschlossen. Leben wir da nicht vorbei an einer Realität, an einer historischen Faktizität, wenn wir über Demokratie so schön idealistisch sprechen? Und ist hier wirklich irgendwo ein Ansatz für einen Untergang der Demokratie im alten Sinn? Wirklich? Steht sie nicht im Raum oder ist sie nicht wirklich zu befürchten?
Ja, zumal sie dann mal am Schluss das auch nicht geleistet wird, was versprochen wird. Die ganze Frage der Bonizahlung, ganze Frage der Rückzahlung dieser Beträge und so weiter und einer Bankengesetzgebung, die in Zukunft möglicherweise so etwas verhindert. Also das sind ja alles sozusagen ausständige Versprechungen und tragen dann zu dem bei, was Sie also skizzieren, dass die Leute dann sagen, na, das kann es also nicht sein. Bleiben wir mal bei dem ersten Problem, wo Sie sich bitte auch noch einmal zu Wort melden. Wie sollen Politikerinnen und Politiker handeln, damit sie also auf diese berühmten Nichtwähler zugehen?
Im Feldkirch kenne ich mich. Also ich war überrascht, dass nur 50% zur Wahl gegangen sind. Ich kenne andererseits sehr viele Nichtwähler, die alle...
Sind Sie selber zur Wahl gegangen, wenn ich fragen darf?
Ich bin zur Wahl gegangen, ja.
Trotzdem?
Sogar auch zur Bürgermeisterwahl, ja. Weil es in diesem Fall einen Sinn hatte in Köfis. Aber die alle, also die Nichtwähler, die ich kenne, die fallen alle überhaupt nicht in dieses Kriterium, mit denen man kein Mitleid haben soll oder die halt leider keine Partei gründen und die ja gerne sich beteiligen würden, aber halt ja, aus welchem Grund immer daran verhindert sind, sondern die haben schlicht und einfach die Meinung, dass ihre politische Stellungnahme auch gelten sollte und die bedeutet, dass die bestehenden Parteien kein Angebot machen, dass für sie akzeptabel ist und dass sie deshalb ablehnen. Und dann finde ich es auch absolut nicht verständlich dafür, dass man dafür einen Grund angeben muss oder dass sie das Recht haben, bevor die Meinung von den Nichtwähler zu berücksichtigen ist, muss er gefälligst erklären, warum er nicht wählt. Ich meine, ich kann nur den Politikern den Rat geben, sie sollen eine Politik machen, die auch die 50% Nichtwählerinteressen berücksichtigt und dann werden die wieder wählen gehen. Das kann ich ja auch für 50%.
Und ich frage schon noch einmal, also wie kann man herausfinden, was die positiv wollen, wenn sie nichts sagen? Also wenn hier die Stadtvertreterin, ich nehme an, das ist also nicht unbedingt von der FPÖ, wenn die also in Feldkirch jetzt Politik machen soll, für im Interesse dieser Leute, dann muss er positiv wissen, was die wollen.
Also ein Politiker, von dem ich den Eindruck habe, will aus mir nur herauskriegen, was ich will und danach hält er sich und wenn ein anderer oder andere mehr etwas anderes will, dann wird er diese Politik machen, das interessiert mich nicht. Er soll seine Meinung vertreten, seine Standpunkt, seine Ideale versuchen durchzubringen und wenn mir das passt, dann werde ich ihn wählen und sonst will ich.
Haben Sie noch eine ganz kurze Meinung dazu?
Nein, ich finde ja total in Ordnung. Man darf es nicht moralisieren, dann wählen sie halt nicht. Aber dann haben wir das was dann. Das ist doch voll, aber man muss sie jetzt aber nicht noch besonders therapieren oder mit ihnen besonders sagen.
Aber Sie müssen fragen, ob die Demokratie nicht weiterentwickelt werden soll, dass die berücksichtigt werden. Das ist einfach Ihre Behauptung.
Naja, aber ich meine, ich muss sagen, also.
Das ist doch einfach Ihre Behauptung, dass das die Demokratie ist.
Aber ich finde die Anspruch.
Ich meine, das haben wir krass. Es hat sehr viele Gruppen gegeben, die ausgeschlossen worden sind.
Ja.
Und die im Zuge der Demokratieentwicklung berücksichtigt worden sind.
Ja.
Und diese, ja, eben, warum sollen dann die Nichtwähler nicht berücksichtigt
werden? Die sind nicht ausgeschlossen. Es ist halt was anderes, ob man als Frau nicht wählen gehen darf oder ob man wählen gehen darf und nicht zur Wahl geht. Und wenn wir den Unterschied nicht mehr erkennen, dann geben wir unsere Ordnung komplett auf. Das muss man sagen. Also wenn wir den Unterschied zwischen einem Eingriff, wo der Staat irgendwie Frauen oder andere Minderheiten nicht zur Wahl gehen lässt, und dem, dass Leute irgendwie nicht zur Wahl gehen wollen, weil sie die Anspruchshaltung haben, zu meinen, sie müssen ein Angebot bekommen, anstatt sich selbst dafür zu verantwortlich zu fühlen, das Angebot zu verändern. Wenn wir den Unterschied nicht mehr kennen, dann können wir den Laden wahrscheinlich wirklich dicht machen.
Ich glaube, der Konflikt ist klar. Wir haben heute Abend nicht drüber, wir kommen sehr deutlich. Aber Ihre Antwort führt also zur Frage der zweiten Fragestellerin. Also es gibt ja nach wie vor in unseren Gesellschaften strukturellen Ausschluss. Strukturell heißt durch die Gesellschaft eingebaute Regeln und nicht aufgrund persönlicher Haltungen. Also das ist eben die Frage, Leute, die schon lange hier leben, die vielleicht nicht so gut Deutsch können, ist Sprache eine Voraussetzung, um demokratisch zu partizipieren? Muss man Deutsch können? Also ich kenne zum Beispiel viele Leute bei Rondo Ganal hier in Fastanz oder bei Getzner in Bludenz, da sagen die Personalchefs, der türkische Vorarbeiter in der Nachtschicht hat ein hervorragendes technisches Deutsch. Er kann halt sonst in der Normalsprache keine ganzen Sätze machen, aber er ist fähig, als Teamführer zu fungieren und die Maschine zu übergeben an die nächste Schicht.
Das ist ja genau richtig. Für diese Aufgabe ist er qualifiziert. Ich will jetzt nicht gerade sagen, dass andere...
Und der ist schon 20 Jahre da.
Ja, aber da kann man eher eine Rückfrage stellen. Nach 20 Jahren sollte er doch fähig sein, eine deutschsprachige Zeitung zu lesen, einen deutschsprachigen Radioartikel zu verstehen. Ich meine, wenn er demokratisch partizipieren will und auch ganz im Sinne eines Diskurses dabei sein soll und andere noch repräsentieren, dann muss er ein bisschen, finde ich, sich einsetzen. Ich will jetzt nicht zur Regel das machen, aber wenn bei uns die Diskussionssprache in verschiedenster Hinsicht von Schule über Amtssprache, Zeitungssprache, Parlamentssprache das Deutsche ist und man selber nach 20 Jahren nicht hinreichend gut kann, dann hat man zunächst mal etwas auch über sich selber ausgesagt.
Das heißt, in der Sprache braucht man denn eine Sprachgemeinschaft, um demokratisch zu handeln?
Das ist
europäische Demokratie damit.
Ja, aber das ist noch eine andere Frage. Wir haben die Möglichkeit von mehreren hundert Sprachen, je nachdem, wie man das definiert. Wir sind gezwungen, in bestimmten Sprachen dann zu diskutieren. Wir können das wie in Europa machen, dass wir sehr viele Sprachen anerkennen. Und das ist eines der großen Vorteile, weil die sprachliche Vielfalt auch eine kulturelle Vielfalt schafft, auch wenn das ein gewisses Erschwernis im Europäischen Parlament schafft. Aber wir können auch, selbst wenn wir 25 Sprachen in Straßburg sprechen, können wir die nicht auf 75 erhöhen. Und zum Beispiel das Tibetische oder eine Indianersprache oder sowas hinzunehmen. Irgendwo gibt es die Grenze und eine politische Gemeinschaft hat nicht nur das Recht, ein bisschen auch die Pflicht zu sagen, das ist die Primärmedium unseres Diskurses und die anderen versuchen wir zu integrieren. Und ich meine, das ist ein anderes Problem. Wie weit kann man und wie weit soll man die integrieren? Das wäre die Rückfrage, ich kenne die Situation hier nicht. Wie weit können die ein Bürgerrecht bekommen? Und eventuell kann man die auch auf verschiedenen Ebenen zunächst mal so eine Art kommunales Bürgerrecht schaffen, was nicht gleich ein Bundesbürgerrecht sein muss. Und da könnte es durchaus sein, dass unsere europäischen Demokratien dazu kleinlich sind.
Ja.
Aber das ist ein sekundäres Thema. Aber dass irgendwo, dass man als demokratischer Bürger dann auch Mitglied dieser Bürgergemeinschaft sein soll, ist nicht unproblematisch. Im Übrigen kann ich nur ein Thema nennen, jetzt sagen wir mal von der Wehrpflicht in Deutschland. Wenn man aus den Gründen unter anderem sich weigert, vielleicht die deutsche Staatsbürgerschaft zu übernehmen, weil man dann lieber den türkischen Wehrdienst macht und in der Türkei im Wehrdienst eventuell in Einsätzen landet, die unseren deutschen Rechtsempfinden widerspricht, ist mindestens nicht unproblematisch.
Also ich denke, es ist schwierig. Also ich denke, das ganze Integration- und Exklusionsproblem ist halt in der Tat problematisch, weil es immer von beiden Seiten her gedacht werden muss. Nicht? Ich glaube, es gibt auch ein paar normative Sachen, die man festhalten kann. Ich glaube, es ist eigentlich in keiner Weise legitimationstheoretisch zu rechtfertigen, dass Leute, die keine Staatsangehörigkeit haben, nicht ein Wahlrecht im Betriebsrat haben. Weil die einzige Funktion des Betriebsrats ist ja sozusagen das Funktionieren des Betriebs. Es geht nicht um irgendeine Form von politischer Gemeinschaft. Also es ist ein Unding.
Das gibt es zwar inzwischen, aber lange Jahre nicht.
Das ist wirklich unglaublich. Die andere Frage ist dann sozusagen die der Staatsangehörigkeit. Und ich glaube, wir haben einfach in Deutschland jedenfalls war es so, vielleicht war es in Österreich auch ähnlich, wir haben natürlich uns wechselseitig im Grunde auch in eine problematische Lage gebracht. Wir haben so die Erwartungen an die Leute, die aus zum Beispiel Türkei kamen, gehabt, dass sie wieder gehen. Und das war auch die Erwartung, die sie selber im Grunde wahrscheinlich erst einmal hatten, als sie kamen seit den 60er Jahren. Und das ist natürlich, hat sehr problematisch, man kann auch, es gibt also Ulrich Herbert, der Historiker, sagt immer, das ist eigentlich eine Fortsetzung des Zwangsarbeiterprogramms ohne Zwang gewesen. Das ist eine ganz problematische Sache, aber es war natürlich eine Sache, die in gewisser Weise sich von beiden Seiten her verstärkt hat. Nicht? Und der Beitrag, den wir als sozusagen demokratische Gemeinschaft dazu leisten können, ist natürlich schon den Leuten, also dazu zu zwingen, die Sprache zu erlernen. Das würde ich auch, glaube ich, so formulieren. Also tatsächlich. Und auf der anderen Seite ihnen natürlich die Einbürgerung zu erleichtern. Das würde ich auch relativ klar sagen. Denn da waren wir relativ kleinherzig und ist auch immer noch so, dass wir im Moment so mit den doppelten Staatsangehörigkeiten, die wir da nicht wünschen, uns eigentlich keinen Gefallen tun. Also wir tun uns mit überhaupt keinen Gefallen damit, mit einer großen, in Deutschland türkischen Minderheit geizig mit der Staatsangehörigkeit zu sein. Das bringt überhaupt nichts. Das ist eigentlich nur ein Projekt, mit dem wir den Leuten das Gefühl haben, dass sie zwar nicht weg können, aber doch auch nicht hier zu Hause sind und damit ihre eigene Partizipation auch wieder einschränken. Nicht? Also es hat dann sozusagen schon so seine Dialektik.
Ich meine, ein Thema haben wir noch nicht aufgegriffen, das war die Frage mit der Wirtschaft. Ich kann jetzt nicht ein einzelnes politisches Thema dort aufgreifen, aber man darf ein Problem der Politiker nicht ganz einklammern. Wir sehen zu Recht, dass die Banken unterstützen, die dann wieder Boni bezahlen, obwohl sie immer noch in sozusagen in Staatsschulden stehen. Aber wenn die Politiker es halbwegs verantwortlich machen, dann machen sie es doch nicht, um diesen Bankiers die Bonis zu schenken, sondern sie denken, zu Recht oder Unrecht, an potenzielle Arbeitsplätze. Nun ist in unserem politischen Gemeinwesen, nicht nur weil wir wirtschaftsführer sind, ein Arbeitsplatz was ganz Wichtiges. Nicht nur aus finanziellen Gründen. Dort schaffen wir Sozialkontakte, dort bekommen wir Anerkennung, Selbstanerkennung, Fremdanerkennung. Wir haben die Möglichkeit, was zuzulernen. Also im Grunde genommen sind wir ja heute zu einem guten Teil in einer Berufsgesellschaft. Und jemand dort auszuschließen, ist auch etwas, was gar nicht unproblematisch ist. Also Politiker, die um die Arbeitsplätze sich kümmern, müssen wir zunächst einmal anerkennen, auch wenn es bedauernswert ist, dass ein Gutteil der Außenpolitik nur noch Außenhandelspolitik ist.
Könnte es nicht sein, dass einfach zum Beispiel die deutsche, die österreichische Regierung gar nicht über die Fachkompetenz verfügt, diese Bankenkrise dadurch zu lösen, dass man Banken verstaatlicht? Also Professor Rademacher vom Global Marshall Plan sagt, das war der Hauptgrund, warum man mit den Banken so generös umgegangen ist. Der Staat hätte das Personal nicht gehabt, um das zu tun, was in gewisser Hinsicht notwendig war, schwer verschuldete Banken zu verstaatlichen.
Ich würde sagen, jetzt hätte die falsche Personal gehabt. Warum sind denn die deutschen Landesbanken so barab gegangen? Weil dort die Landesräte und Bürgermeister gesessen haben. Und die haben natürlich nicht bankiersmäßig geguckt, sondern für ihre Klientel. Und das wäre für mich ein Beispiel gewesen. Natürlich müssen am Ende die Parteien über diese Spitzen entscheiden, aber die dürfen nicht ihre Bürgermeister schicken, sondern sie müssen eben Fachleute suchen. Ja, also die Banken in die Hand von Politikern jetzt und der Präsidenten zu geben, ist mindestens nicht unproblematisch.
Würde ich auch sagen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wer sind denn die Leute, die dann die Fachkompetenz haben? Nicht? Also sind das jetzt die Leute, die in der University of Chicago jahrelang Nobelpreise dafür bekommen haben, dass sie irgendwie Efficient Market Theory groß gemacht haben und gesagt haben, jede Regulierung ist sinnlos? Oder wer sind denn die Leute? Das ist ja nochmal die Frage. Auf einmal sind alle wieder Keynesianer, alle Kollegen aus der Volkswirtschaft, die ich treffe. Das war aber vor 3 Jahren noch ganz anders, nicht? Und waren das denn das jetzt die Leute sein sollen, die das entscheiden? Also ist ja nicht so ganz klar. Ich denke, man muss ehrlicherweise sagen, eine gute Bankenaufsicht ist erstmal eine große Bürokratie, die man sich leisten sollte. Und dann schreien immer wieder alle über Bürokratie. Also die öffentliche Wahrnehmung der Leistungsfähigkeit von staatlichen Verwaltung ist wirklich doch zutiefst verlogen. Weil immer sozusagen über Apparate beklagt wird und dann, wenn sie sagen, nichts mehr bringen, weil sie doch schon relativ reduziert sind, gesagt wird, sie haben versagt. Da muss man sich dann schon entscheiden.
Bitte machen wir noch eine Runde mit Wortmeldungen.
Das ja, zur Bankenkrise hätte ich dann noch etwas zu sagen, bitte. Weil mir das ein bisschen zu platt und zu wenig differenziert herumkommt. Wenn man sich die empirische Situation anschaut, und es gibt ein Buch, Reichard Rogoff, haben Finanzkrisen und die ökonomischen Folgen von Finanzkrisen seit Anfang des 19. Jahrhunderts untersucht. Und dann stellt man fest, dass die Hauptursache für den Anstieg der Staatsverschuldung die minderen Steuereinnahmen sind und nicht die finanziellen Mittel, die aufgebracht werden, um die Banken zu retten. Wenn man dann jüngere Beispiele hernimmt, zum Beispiel, wir hatten in Skandinavien Ende der 80er Jahre in Schweden eine schwere Bankenkrise. Der Staat hat die Banken verstaatlicht und mit Gewinn wieder privatisiert. In den USA haben die meisten Banken die staatliche Hilfe zurückgezahlt mit Zinsen. Also das muss man schon sagen, ob das richtig oder falsch ist, ist immer egal. Aber nicht die Rettung der Banken. Es gibt keine Alternative. Unser System hängt am Bankensystem. Und wenn das zusammenbricht, ist die Wirtschaft erledigt. Und deshalb war es richtig, was die Politik gemacht hat.
Also Ihr Argument ist, es sind die niederen Steuereinnahmen und die Möglichkeit der Steuervermeidung in unseren Systemen, die eigentlich den Staat ziemlich also in bestimmten Bereichen handlungsunfähig macht oder zumindest in seinen Handlungsmöglichkeiten.
Ja, die Steuervermeidung ist das, die Abstimmung mit den Füßen.
Aber vielleicht sollten wir dann
sehen, aber nicht, wenn es Steueroasen gibt.
Wir reden jetzt vielleicht über das ganze Spektrum politischer Probleme, aber nicht mehr so sehr über die Demokratie. Und die Gefahr sollten wir jetzt auslaufen lassen, dass wir jetzt über alles Gott und die Welt reden. Ihnen.
Das ist gut. Bitte.
Bevor es heute jetzt ausläuft, hätte ich dann eine kleine Frage, die jetzt vielleicht von diesen ganzen Fragen weggeht und ein weniger sachlich ist. Aber wir sind ja heute hierher gekommen, alle unter dem Titel ist Demokratie zukunftsfähig. Und da sitzen eigentlich zwei Experten, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten oder das Privileg haben, darüber nachzudenken, auch auf Steuerzahlerkosten zum Teil, darf man durchaus sagen, glaube ich. Und das Problem, das ich sehe in der ganzen Diskussion ist, sehr überzeugt von dieser Demokratie, wenn man ihnen zuhört, wie sie sich in der Diskussion präsentieren. Da hört man, ja, der Nichtwähler, naja, stimmt schon, der, soll nicht, der hat dann nicht so viel zu sagen vielleicht. Und dann höre ich, ja, die Leute, die haben eine... Die Leute, die haben schon eine Bringschuld, wenn sie schon hierher kommen und müssen dann auch gleich Deutsch lernen. Und aber über eigentlich irgendwelche Probleme, die diese Demokratie hat, habe ich heute sehr wenig gehört. Damit frage ich mich eigentlich, ob die Frage, ist die Demokratie zukunftsfähig, wäre damit ja eigentlich so klar mit einem Ja beantwortet, dass sie eigentlich die Diskussion überflüssig wäre, genauso wie die Experten. Wenn, so wie die Antworten heute ausgefallen sind. Und deswegen wäre meine Frage an Sie, wo sehen Sie eigentlich Handlungsbedarf, Probleme, global, lokal, überhaupt?
Einige haben wir ja schon angesprochen, nicht?
Also Sie haben natürlich völlig recht und ich meine, der verbeamtete deutsche Hochschullehrer ist natürlich immer ein affirmatives Wesen und als solches redet er natürlich immer erstmal auch zur Fortsetzung seiner Alimentation. Aber ich würde trotzdem erstmal sagen, ich persönlich denke, zur Zukunft kann man immer sehr wenig sagen. Es gibt natürlich unglaublich viele Probleme. Aber ich glaube nicht, ich würde sie tatsächlich nicht reformulieren als Problem der Demokratie. Also ich würde das tatsächlich ganz also sagen, wir haben immense Probleme, wir haben schulpolitische Probleme, wir haben finanzpolitische Probleme, wir haben umweltpolitische Probleme, wir haben gewaltige Probleme, über die man auch, soweit ich das übersagen kann, ich muss zu Dingen, manche kenne ich mich aus, wenn ich nicht, etwas sagen kann oder nicht, aber ich würde es tatsächlich nicht als Problem unserer Ordnung reflektieren. Und das ist der Punkt. Und den würde ich eigentlich relativ stark machen. Und den würde ich, glaube ich, soweit ich mich sozusagen aus meiner eigenen Sozialisation herausdenken kann, auch versuchen, sagen, vergleichend informiert stark zu machen. Also mit Blick darauf, wie es in anderen Ländern ist oder wie es früher war. Wo war es denn sozusagen besser mit der Demokratie mal? Nicht? Wo war die Wirtschaft denn weniger einflussreich? Oder wo war sozusagen die Handlungsfähigkeit höher? Und da wird man noch lange, da sucht man doch erstmal eine lange Zeit. Also insofern würde ich denken, in der Tat, ich glaube auch, dass man das verbessern. Ich glaube, man sollte Plebiszite einführen, jedenfalls in der Bundesrepublik zum Beispiel. Es gibt viele, die auch institutionelle Dinge im Wahlrecht, man kann eine Menge machen. Aber ich glaube, sozusagen als ein Strukturproblem der Ordnung selbst, würde ich es tatsächlich nicht formulieren.
Ich bin zwar Hochschullehrer und würde aber eher sagen, wir sind ja außerdem auch so Intellektuelle. Und für den Intellektuellen ist die affirmative Haltung eigentlich eher die weniger beleumdete. Als Intellektueller sollte man eher genau das machen, was Sie verlangt haben. Dass wir die Experten beschimpfen, dass wir die Demokratie beschimpfen und alle anderen Dinge. Aber dann sagt unser intellektuelles Gewissen, ist denn das so richtig? Und da müssen wir die Argumente dafür und dawider abwägen. Und dann ist es eben per Bilanz eben nicht ganz richtig. Und dann müssen wir auch den Mut haben, auch wenn es mehr Beifall bekommen würde, wenn wir kritischer wären, zu sagen, per Bilanz sieht das doch nicht so schlecht aus.
Bitte. Ich denke, ich fange von oben an. Ja. Ein Problem ist, wir sind Weltbürger unter anderem, aber wir haben keine Weltregierung. Also als Demokratie, als Politiker und so, wir müssen diese Ebene schaffen, dass man eine Autorität hat, die ganz oben ist. Wir haben keine Weltregierung, aber wir haben Weltprobleme. Ja. Das andere ist, Parteien, ich war früher mal Mitglied einer Partei. Ich habe was anders gefunden. Die haben gesagt, dieses System funktioniert nicht, Parteienpolitik. Ja. Ich stelle mir vor, dass in den Gemeinden zum Beispiel Namenslisten sind, keine Parteienlisten. Weil ich möchte Personen wählen, die mich vertreten, kein Parteienprogramm. Weil ich habe einen Test gemacht im Internet, da kann man Programme wählen und anklicken. Und also
Wahlkabine.at.
Ja. Und dann habe ich dreimal das versucht, weil mit einer, dann habe ich drei verschiedene Parteien. Ja. Jede Partei hat etwas Gutes und weniger gut. Und die Gewichtigkeit. Also wir sollten problembezogen sein, wir sollen das Problem lösen, aber die Partei sagt nein. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Dann wir sollten Punkt für Punkt immer das Problem lösen und nicht von der Partei. Okay, das war jetzt ein großer Spagat, aber den bringen wir jetzt in der Diskussion zusammen. Also die Weltregierung angesichts einer Meinung undemokratischer Staaten und das Problem also der lokalen Partizipation durch Namenslisten. Können Sie dazu ganz kurz, können Sie das so zusammenbringen?
Ich fange mal mit dem ersten Thema an und gleich wieder das zweite aufgreifen. Also ich bin jemand, der das seit vielen Jahren auch in meiner politischen Philosophie vertritt. Wir brauchen eine Weltrechtsordnung, um es mal vorsichtiger zu sagen. Und so wie wir von unten angefangen haben, nämlich von den Kommunen, Einheiten zu schaffen wie Bundesländer oder Kantone und dann eine Bundesregierung haben und diese verschiedenen Einzelstaaten sich zu einer Europäischen Union zusammengeschlossen haben, die doch trotz allem sich immer stärker verdichtet und im gewissen Sinne auch politisch handlungsfähiger wird, brauchen wir auch eine Institution, die für den globalen Handlungsbedarf zuständig ist. Der globale Handlungsbedarf ist meines Erachtens mindestens in drei Dimensionen. Einmal die globale Gewaltgefahr, Krieg, Bürgerkriege, Terrorismus und gewisse Arten von Umweltverletzungen würde ich auch darunter fallen. Dann der gesamte Bereich der Kooperation, in dem aber nicht nur Wirtschaft und Finanzen eine Rolle spielen, sondern Wissenschaft, Bildung, Ausbildung, Kultur und so weiter. Und dann doch letztlich auch Dinge wie der Tsunami, also dass wir in einer Schicksalsgemeinschaft leben, wo wir weltmäßig gesehen im selben Boot sitzen und uns gegenseitig helfen müssen. Das geht nur am Ende, wenn wir so etwas wie eine Weltrechtsordnung haben. Wir dürfen nicht ganz vergessen, ein bisschen sind wir auf dem Wege. Wir haben ein Völkerrecht, was immer dichter wird. Wir haben eine Reihe von internationalen Organisationen. Wir müssen die Weltregierung nicht als etwas vorstellen, das zentralistisch in Nairobi, New York oder in Feldkirch dann ihre Regierung hat, sondern etwas, was durchaus an verschiedenen Orten in verschiedener Form existiert, also relativ komplex, also noch komplexer als die Europäische Union ist. Aber wir können die zwischenstaatlichen und die globalen Probleme nicht der bloßen Gewalt und dem Zufall überlassen. Aber so wie wir für Europa eine Zeit gebraucht haben, brauchen wir das mindestens noch mal so viel Zeit, unter anderem, weil ein Teil unserer Mitgliedstaaten, also unserer Mitstaaten, keine Demokratien sind. Und die können wir zwar ins Boot nehmen, wir dürfen nicht vergessen, trotz aller Probleme mit China. China ist mal von Tibet und Taiwan abgesehen ein relativ friedliches Land, hat wenig Kriege angefangen. Da sind ein Teil unserer westlichen Demokratie sehr viel kriegsfreundlicher gewesen. Also man kann auch einige der Nicht-Demokratien relativ problemlos in diese Institutionen reinnehmen. Das, ja, darum müssen wir arbeiten. Das ist eine ganz wichtige politische Aufgabe.
Lokale Politik.
Ja. Personenwahl ist prima. Ich glaube auch, dass wir das machen wir zum Teil im Wahlrecht nicht, dass wir Leuten, also dass wir sagen Wahlstimmen kumulieren können und dadurch eigentlich zwar immer noch eine Parteienverbindung mit den Personen haben, aber wir doch Parteien anders als die Personen anders als die Parteien sie gelistet haben, sagen vorziehen können. Das ist im Süddeutschen ganz üblich. Also da haben wir eigentlich schon sowas wie eine Personenwahl. Ich glaube nur, dass sie sich klar machen müssen, das läuft halt in dem Augenblick, wo sie eine Kenntnis der Person haben und das läuft deswegen auch wahrscheinlich wirklich nur auf der lokalen Ebene, nicht? Also eine Funktion von Parteien ist ja auch eine kognitive, dass sie nämlich mit den Programmen auch sozusagen viele einzelne Probleme bündeln müssen. Und Sie haben recht, da gibt es immer diese Probleme, was ist jetzt wichtiger, aber Sie kommen nicht drum herum, zu sagen, wenn Sie sagen, die Problemebene so groß oder dann die Problembewältigungsterritorium so groß ist, dass Sie die Leute nicht mehr persönlich kennen, brauchen Sie irgendwie Kriterien zu entscheiden. Und das, da sind Parteien bis jetzt jedenfalls ohne Alternative.
So, ich würde jetzt ganz gerne an diesem Punkt eigentlich die Diskussion und den Abend beenden. Wir waren jetzt 3 Stunden miteinander unterwegs. Erstens einmal danke ich Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Disziplin. Ich denke, das ist aber ein mindestens ebenso großer Dank auch für den Erfolg dieses Abends den beiden Referenten, Herrn Hösche und Herrn Möllers, gebührt. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen. Verbunden wird so ein Dank ja auch immer mit dem Dank für die weite Anreise nach Vorarlberg, aber ich glaube, das war nicht so schlimm, also den Dank lassen wir drum in dem Fall weg. Wir sind aber froh, dass Sie hier gewesen sind. Mir hat der Abend einfach Lust auf demokratische Teilhabe gemacht. Ihnen einen schönen Abend.
Sehr schön. Wirklich? Das hört man nicht in der. Ja, ja.
Thank you.